Wir gehen zurück in das Jahr 2018. Wir befinden uns im Bundesstaat New York. Dort machen die Familien Lieske und Kuther gerade Urlaub am Lake Chautauqua. Ich kann es jetzt hier leider nicht so gut lesen, aber ich klicke gleich weiter. Hier steht nur das Thema und die Bibelstelle nochmal. An diesem See mache ich meine ersten Erfahrungen beim Angeln. Wer hat schon mal geangelt? Hier unter uns? Ah, so ein paar. Gar nicht so viele auf jeden Fall. Ich hatte das auch noch nicht gemacht. Alyssas Vater und Brüder, die haben wohlgemerkt sehr große Freude daran. Und hatte ich gar kein Problem mit. Ich wollte es mal kennenlernen. Wollte mal wissen, wie ist das eigentlich so? Klar, dazu gehört, dass man früh morgens aufsteht. Und dann ist es natürlich auch nicht immer so ganz einfach zu angeln. Vor allem dann, wenn an manchen Stellen schon alles weggefischt wurde in den vergangenen Wochen oder Monaten. Aber wenn man dann erstmal etwas geangelt hat, vor allem wenn das der erste Fisch des Lebens ist, den man herausgezogen hat aus diesem Wasser, dann ist die Freude natürlich ganz besonders groß. Das ist vor anderthalb Jahren. Aber war dann schon interessant, auch den Fisch dann vom Haken zu machen. Wie funktioniert das eigentlich? Dann gleitet er wieder aus der Hand. Der Fisch, der wehrt sich vielleicht. Wir haben jetzt nicht so besonders lange geangelt an diesem Morgen oder an den verschiedenen Tagen, wo wir geangelt haben. Vielleicht so 2 bis 3 Stunden. Man wartet da ja auch eine ganze Weile. Aber ich habe dabei schon festgestellt, man braucht sehr, sehr viel Geduld, bis da mal so ein Fisch an der Angel ist. Und sowas kann auch sehr schwierig sein. Wir haben damals nur, man sieht das ja hier durchaus, wir haben da nur zum Spaß und Eigenbedarf geangelt. Da kamen wir vielleicht mit 5, 6 Fischen wieder weg. Aber wenn man das beruflich macht, dann braucht man zum einen natürlich nicht nur eine Angel, sondern ein ganzes Netz. Und man braucht wahrscheinlich auch bessere Plätze. Wenn wir zu den Jüngern gehen am See Genezareth, dann muss man erstmal sagen, der See, wo wir hier geangelt haben, der ist, habe ich extra nochmal nachgeschaut, 2 bis 3 Mal größer als der See Genezareth. Allerdings gibt es wohl im See Genezareth mehr Fische. Man kann sich vorstellen, relativ oder kleinerer See, viele Fische, und trotzdem nichts gefangen, wie frustrierend das gewesen sein musste, die ganze Nacht zu fischen. Die sind wahrscheinlich noch viel früher aufgestanden als ich damals und dann am Ende nichts zu fangen. Oder, naja, vielleicht ein paar einzelne Fische, aber halt jetzt nichts, was man irgendwie groß verkaufen konnte. Sowas, das ist richtig frustrierend. Wir lesen am Ende, dass Jesus irgendwas von Menschenfischern spricht. Darauf kommen wir natürlich nochmal zurück. Aber es hat was mit Gemeinde zu tun und auch mit Reich Gottes. Die Frage ist, war das, was sie dort erlebt haben, die Fischer am See Genezareth, so frustrierend, wie das für uns manchmal der Fall sein mag, wenn wir feststellen, dass die Menschen in unserem Leben oder Menschen in dieser Welt irgendwie nicht zu diesem Glauben an Jesus kommen, den wir für uns als so wertvoll und gewinnbringend erlebt haben. Wir haben den Eindruck, wir haben doch schon die ganze Nacht, vielleicht 10 Jahre gefischt, wir haben die Netze ausgeworfen und wir haben damit nichts erreicht. Sowas nagt irgendwie ja auch an dem Selbstvertrauen. Also nochmal, wenn man das Bild hier sieht, ich war, auch wenn ich ja nicht wirklich viel dazu beigetragen habe, richtig stolz darauf. Sowas nagt am Selbstvertrauen, wenn man vielleicht nichts angelt, nichts fischt. Gut, sagen wir dann vielleicht. Vielleicht sind wir einfach so ein paar Mitarbeiter in Jesu Boot, in Jesu Fischerboot, aber das eigentliche Fischen, das müssen halt die Experten machen. Die richtig gut darin sind, und Jesus muss vor allem ganz, ganz viele Wunder tun, so wie das, was er dann hier später tut. Fischen, das haben wir jetzt gesehen an den verschiedenen Beispielen. Das ist einfach irgendwie schwierig. Das beinhaltet eine Schwierigkeit. Das braucht so viel Geduld. Das dauert uns manchmal zu lang. Es ist schwer. Oder wie geht's uns damit? Fällt uns das leicht zu sagen, ich kann Menschen in meinem Umfeld sehr, sehr leicht für den Glauben an Jesus gewinnen. Ich hoffe, dass wir in den letzten Monaten so ein bisschen neu verstanden haben für uns, dass Gott auf der Suche ist nach Menschen. Wir haben diese Predigtreihe gehabt, wo wir angefangen haben mit Abraham, der ein Segen sein sollte für die Völker, wo man merkt, Gott tut das weh, dass die Beziehung zwischen ihm und Mensch zerbrochen ist, dass es da keine Versöhnung gibt und er geht dem Menschen nach. Nicht zwanghaft, druckvoll, aber so, dass er die Menschen immer wieder zu sich einlädt. Das Volk Israel, das sollte so eine Art Priesteraufgabe haben, das heißt wirklich auch vermitteln zwischen den Menschen und Gott, dass Menschen sehen, es lohnt sich, an diesen Gott zu glauben. Jesus kam, wurde Mensch, der ultimative Beweis dafür, dass Gott selbst sich auf die Suche macht, weil er mit Menschen in Kontakt kommen möchte, weil er ihr Leben erfüllen möchte. Und viele kennen ihn letzten Endes doch nicht so richtig. Und dennoch, und darum geht es unter anderem heute, geht Gottes Sehnsucht weiter. Die hört nicht einfach auf. Gott hat Sehnsucht nach uns Menschen. Er sehnt sich danach, mit uns zusammen zu sein. Aber wie passiert das? Oder wie gelingt das? In unserer Geschichte, die ja relativ bekannt ist, da bleibt häufig in Erinnerung, wie Jesus dem Simon, der später Petrus genannt werden sollte, zeigt, dass Jesus es ja eigentlich so viel besser weiß als Simon Petrus. Dass Jesus große Wunder tun kann. Plötzlich ganz viele Fische, obwohl sie zu einer Tageszeit fischen, wo das eher unmöglich ist. Das ist das, was wir häufig in Erinnerung haben, vielleicht noch die Reaktion von Petrus hinten dran, aber wir vergessen häufig die Vorgeschichte an dieser Stelle. Ganz interessant, da steht Jesus am Ufer des Sees Genezareth und viele Menschen wollen ihn hören. Dann kommen diese müden Fischer nach einer erfolglosen Nacht wieder zurück, sie sind erschöpft, sie sind müde. Und Jesus, der weiß, so wie die Gegend des Sees Genezareth geschaffen ist, das Boot, in dem die Fischer da zurückkommen, das wäre eine gute Kanzel für Jesus. Von dort aus würden ihn viele sehr einfach hören können. Also steigt er einfach ein und bittet Simon, ein Stück hinauszufahren. Das ist jetzt nicht einfach unverschämt. Ja, Jesus steigt einfach in das Boot und bittet Simon um etwas, sondern da gab es schon vorher etwas Kontakt zwischen den beiden, die kennen sich. Ein Kapitel vorher lesen wir, dass Jesus das Fieber der Schwiegermutter des Petrus geheilt hat. Also könnte man auch sagen, Simon, der schuldet Jesus noch so einen Gefallen. Was Jesus ganz konkret braucht in dieser Situation, um zu den Menschen reden zu können, ist zum einen das Boot, aber auch natürlich einen guten Bootsmann, der dabei hilft, dass, wenn dann Jesus im Boot steht, oder wir lesen hier, wenn er sich dann auch hinsetzt, dass das Boot nicht einfach irgendwo hintreibt auf dem See, sondern dass das Boot dort bleibt, wo es ist, damit er zu den Menschen sprechen kann. Jesus braucht einen guten Fischer und gelernten Bootsmann. Es braucht Geschick. Und dafür ist Simon offensichtlich die geeignete Person. Bevor dieses große Wunder hier geschieht, lehrt Jesus die Menschen erstmal und er braucht Simon dafür und seine Gaben zur Unterstützung. Wir kennen das so im christlichen Bereich, hört man das manchmal, dass es heißt, ja, Gott braucht dich nicht, aber er will dich. Stimmt. Einerseits. Andererseits begegnen wir hier einem Jesus, der ja, wie wir wissen, ganz konkret auf sein Gottsein verzichtet. Das lesen wir. Er ist immer noch Gott, aber die ganzen Vorteile, die damit einhergehen, darauf verzichtet er, um selbst Mensch zu werden. Und als Mensch ist er auch, das gehört dazu, wenn er 100% Mensch ist, auf andere angewiesen. Das heißt, die Bitte, die Jesus Petrus hier stellt, fahr mich doch ein Stück hinaus, die ist nicht einfach gekünstelt, so nach dem Motto, naja, ich bitte dich jetzt halt, aber eigentlich brauche ich dich gar nicht. Er bittet Simon, dass er ihm hilft mit dem, was Simon ganz konkret geben kann. Mittlerweile ist es so, dass wir sagen, ja, Jesus, gekreuzigt, auferstanden, wieder beim Vater mittlerweile. Aber das Wesen Gottes, das hat sich nicht geändert seit damals. Jesus fragt uns offensichtlich um Hilfe, wenn es darum geht, dass seine Botschaft die Menschen in dieser Welt erreichen kann. Keine großen Prediger, das war Simon zu diesem Zeitpunkt ja gar nicht, sondern er braucht den Fischer, den Ruderer, den Koch, den Ehrenamtler, den Vollberufstätigen, den Techniker, den Arbeitslosen, der hat ganz viel Zeit, die er geben kann, den Musiker, den Pastor, den Alleinstehenden, den Finanzbeamten, den Journalisten und so weiter. Jesus braucht sie. Was kannst du gut? Simon konnte gut rudern und fischen. Wo könnte Jesus dich um Hilfe bitten? Es gibt verschiedene Hilfsmittel, die man für sowas auch verwenden kann, um das ein bisschen herauszufinden, dem auf die Spur zu kommen. Es gibt Menschen, denen fällt es sehr einfach, mit verschiedenen Persönlichkeits- oder Gabentests ein bisschen herauszufinden, wo sind eigentlich meine Stärken? Vielleicht ist es eine Möglichkeit, das mal herauszufinden, wenn man das noch gar nicht so weiß. Andere sagen sich, ich brauche das nicht zu analysieren. Mir ist es hilfreicher, wenn in einer Gesellschaft, wo es immer darum geht, kritisiert zu werden, wo mir mal jemand sagt, was ich gut kann. Dass man Freunde fragt. Oder man überlegt für sich selbst, was mache ich eigentlich gerne? Was definitiv der Fall ist, ist, dass wir von Jesus gebeten werden, das einzusetzen, was wir haben, damit Menschen seine Botschaft hören können. Jesus bittet Simon um Hilfe. Dann lehrt er die Menschen, aber dann bittet er ganz konkret um das Vertrauen Simons. Jesus hat gerade gezeigt, dass er natürlich weiß, was der Simon gut kann. Das Boot dort halten, wo es ist. Und dazu gehören auch Simons Erfahrungen als Fischer. Das konnte Simon gut. Die ganze Nacht hatten sie es versucht. Und wenn er dann nichts fängt, dann gibt es wohl wirklich nichts zu fangen auf diesem See. Und trotzdem stellt Jesus diese Bitte. Am helllichten Tag sollten sie es noch einmal probieren. Und wir sehen, wie Simon hier gespalten ist. Er will irgendwie sein Fachwissen einbringen und sagen, Meister, wir haben es wirklich probiert die ganze Nacht. Aber gut, wenn du das sagst, dann von mir aus. Ist nicht so ganz klar, ob Simon das jetzt hier mit Vertrauen sagt oder vielleicht auch mit einem gewissen Sarkasmus. Aber offensichtlich ist es so, dass Simon Jesus hier so viel Vertrauen entgegenbringt, zu sagen, ja, das mache ich. Vielleicht ist das manchmal so, dass Jesus uns um den Einsatz dessen bittet, was wir können, aber dann offensichtlich manchmal darum bittet, genau das, was wir können, auf eine Art und Weise einzusetzen, die gar nicht so erfolgsversprechend erscheint. Vielleicht fordert er uns dazu auf, einen Menschen zu ermutigen, der uns selbst gar nichts geben kann. Vielleicht fordert er uns auf, etwas zu tun, was gar nicht so viele Menschen mitkriegen. Oder wie ist das, wenn wir sagen, wir sind eigentlich sehr schüchtern und wir können gar nicht so gut reden? Und dann fordert uns Jesus dazu auf, doch mit anderen ins Gespräch zu kommen. Was könnte der Mehrwert davon sein, Vielleicht, dass wir unsere Gabe zuzuhören einsetzen können. Manchmal muss etwas unter veränderten Rahmenbedingungen stattfinden. Wir machen vielleicht gar nicht das Falsche, aber vielleicht machen wir es nicht immer zur Zeit Jesu. Simon und seine Kollegen, die fahren noch einmal raus und sie werfen die Netze aus. Und das Außergewöhnliche geschieht, sie fangen Fische. Und zwar sehr viele Fische. So viele Fische, dass man daraus fast einen Geschäftsdeal machen möchte. Jesus, wenn du weißt, wo hier die besten Fische sind, dann arbeite doch mit uns zusammen. Du kriegst auch 10% des Umsatzes. Aber es passiert hier gar nicht. Das stellen wir dann gleich fest. Es wird deutlich, wenn das hier passiert, die Moral aus diesem Wunder ist wohl das am einfachsten, was man hier verstehen kann in dieser Geschichte. Jesus ist nicht nur der Mensch, der Petrus oder Simon Petrus um etwas bittet, sondern Jesus ist auch Gott und kann Wunder tun. Und es lohnt sich, ihm zu vertrauen, weil er so viel mehr geben kann, als wir mit unseren menschlichen Anstrengungen erreichen könnten. Er gibt tatsächlich im Überfluss. Lesen das im Epheserbrief, wo es heißt, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre. Bis in alle Ewigkeit. Er kann viel mehr tun, als wir erbitten oder erdenken können. Jesus kann dieses Wunder tun. Und dennoch geschieht das eigentliche Wunder erst anschließend. Simon nennt sich Sünder. Das ist das erste Mal, dass dieses Wort, das ja etwas mit Ziel, Verfehlung und nicht der Bestimmung nach lebend, dass er das bedeutet, das ist das erste Mal, dass das Wort hier bei Lukas auftaucht. Natürlich kannte sich Simon aus mit den Grundlagen des jüdischen Glaubens. Er war ja selber ein Jude. Er wusste, er war ein unreiner und unvollkommener und unheiliger Mensch. Und wenn jetzt Jesus, der sich als Heiliger, als Göttlicher, als Vollkommener, als wunderbringendes Wesen hier erweist, wenn das Jesus ist, dann musste Simon ganz weit weg sein von ihm. Das passte, das passt nicht zusammen. Wenn wir daran denken, wie es mit unserer Beziehung zu Jesus ist, unsere Nachfolge Jesu. Gerade auch dann, wenn wir überlegen, ja, wo kann uns Gott denn einsetzen in der Gemeinde und dann auch im Zusammenspiel oder im Zusammenhang mit anderen Menschen, dann ist das hier die richtige Reaktion, die richtige erste Reaktion, für uns zu erkennen, dass Jesus eigentlich gar nicht in unserer Nähe sein dürfte. Dass wir eigentlich Sünder sind. Menschen, die unvollkommen sind, die es häufig gar nicht richtig machen. Wer das nicht erkennen oder bekennen kann, der hat wahrscheinlich das Verhältnis, in dem er zu Jesus steht, noch nicht verstanden. Es braucht diese Buße, es braucht diese Erkenntnis, dieses Verständnis, dass das eigentlich die Beziehung ist, die wir haben müssten. Jesus ganz weit weg von uns und unserer Gegenwart. Aber es gibt hier ein ganz großes Aber. Simon lernt hier verstehen, dass Jesus doch irgendwie etwas anders ist als in unserem er ist super gut und wir sind die ganz schlechten und bösen Prinzip. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Du musst dich nicht fürchten. Damit sagt Jesus nichts anderes als, ich gehe nicht weg von hier. Du darfst in meiner Nähe bleiben. Ich bleibe bei dir. Denn Jesus weiß genau, nur wenn der reine, der heilige, der vollkommene Jesus bei dem Sünder Petrus bleibt, nur dann kann er ebenfalls gereinigt werden und geprägt werden von dem Wesen Jesu. Wenn wir überlegen, wie wir uns das manchmal so vorstellen, dann scheint es etwas überspitzt gesagt immer so zwei Arten zu geben von Menschen, die Jesus nachfolgen. Da sind die einen, die meinen, sie würden nach dem Wort Gottes leben und die glauben dann auch, dass sie es eigentlich immer ganz gut machen. Und dann gibt es die anderen, die irgendwie immer Angst haben, immer alles falsch zu machen, immer zu sündigen, die immer denken, sie stehen kurz davor, vom Glauben abzufallen. Nichts von beidem, diese gedankenlose Selbstsicherheit noch diese überbesorgte Angst kann unser Ziel sein. Denn ja, wir brauchen natürlich Selbsterkenntnis, dass wir nicht die Größten und Besten sind, schon gar nicht im Vergleich mit Jesus. Aber gleichzeitig dürfen wir uns zusagen lassen, fürchte dich nicht, du darfst bei mir sein, du darfst von mir geprägt werden. Ich habe da noch etwas mit dir vor. Jesus ist häufig so viel gnädiger mit uns, als wir das häufig mit uns selbst sind. Jesus ist häufig so viel gnädiger mit uns, als wir das mit uns selbst sind. Und so ist Jesu anschließender Ruf nicht nur etwas für die theologischen Spezialisten, die Berufsevangelisten, die Gemeindegründer und die Bibelkenner, sondern für jeden, der sagt, eigentlich bin ich ein Sünder, aber Jesus sagt mir zu, fürchte dich nicht. Simon kriegt hier eine Aufgabe, die irgendwie mit seiner Arbeit zu tun hat, irgendwie aber auch ganz neu ist. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Jesus will ihn zum Menschenfischer machen, also quasi in eine andere Abteilung versetzen. Und ich kann verstehen, ich habe darüber in der Vorbereitung relativ viel nachgedacht. Ich kann jeden verstehen, dem dieses Bild so ein bisschen Probleme und Unbehagen bereitet. Weil wenn wir Fische fangen, das weiß ich ja mittlerweile auch aus eigener Erfahrung, dann führt das meistens dazu, dass sie sterben. Wie ist das? Sollen wir also Menschen fangen, sie in Gemeinden locken, damit ihnen dort die Luft ausgeht und sie sterben, die Lebensluft ausgeht? Das kann es nicht sein. Natürlich ist das manchmal so würden wir das vielleicht formulieren, dass manche Menschen manchen Leidenschaften vielleicht sterben müssen. Aber das ist nicht etwas, was wir machen. Darum geht es hier nicht. Sondern das Netz des Evangeliums, also der guten Botschaft, das ist ein Rettungs-, ein Auffangnetz. Menschen sollen hier zum Leben finden. Menschen werden nicht gefangen, damit sie sterben, sondern damit sie Leben erfahren. Und fangen auch nicht im Sinne von endlos hinterherrennen, sondern fangen im Sinne von Blickfang, Aufmerksamkeit fangen. Dort anknüpfen, wo Menschen auch wirklich die Hilfe Gottes brauchen. Und das muss uns als Gemeinde, uns als Nachfolgern Christi auch klar sein. Wenn Menschen bei uns den Eindruck kriegen, und ich sage nicht, dass das so ist, sondern mehr so zum Hinterfragen auch das von uns selbst immer wieder, wenn Menschen den Eindruck kriegen, dass man ihnen die Luft zum Atmen nimmt, dass man sie und ihren Lebensstil kontinuierlich maßregelt, sie ständig irgendwem oder irgendetwas sterben müssen, dann wird es schwierig mit dem Menschenfischen. Sondern wir sollen Menschen mit dem bekannt machen, der Leben ist. Und das bedeutet Luft zum Atmen, das bedeutet die Freude Jesu, die Liebe Gottes, die Erneuerung durch seinen Geist, das gilt es, was wir anderen Menschen vermitteln dürfen. Und dazu ist es natürlich immer auch gut, sich selbst zu hinterfragen, sind wir selber mit dieser Freude, mit dieser Liebe, mit dieser Erneuerung erfüllt? Bleibt noch die Frage, welche Angel- und Fischermethoden schlägt Jesus denn jetzt vor, damit ganz viele Menschen seine gute Botschaft hören und aufnehmen? Welche Köder sollen wir einsetzen? Wie geht es bei Simon weiter? Das ist ganz interessant. Das lesen wir jetzt nicht in diesem Text, aber wir wissen, dass wenn wir weiterlesen im Lukas-Evangelium und in anderen Büchern, bei ihm geht es weiter mit einer dreijährigen Ausbildung. Aber nicht, wie man vielleicht meinen könnte, mit vielen Büchern im Studierzimmer, sondern in der Beziehung zu Jesus. Leben bei und mit Gott, das ist pure, wahre, echte, erfüllte Beziehung. Da hört man zu, da lernt man, da unterhält man sich. Da macht man manches vielleicht mal nach, man probiert anderes aus, man gehorcht. Simon sollte Jesus einfach kennenlernen. Darum ging's. Und ich habe mich gefragt, vielleicht tun sich viele Gemeinden so schwer mit dem Fischen, weil sie ihren Jesus gar nicht so gut kennen. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur Bibelkenntnis, sondern ich frage auch, wie sieht das eigentlich mit unserem Gebet aus, mit unserer Beziehung zu ihm? Sind wir häufig mit ihm im Gespräch? Und gleichzeitig meine ich nicht nur ein, wie sieht es mit unserem Gebet aus, so nach dem Motto, naja, ich rede ja ständig mit ihm, da brauche ich nichts anderes, sondern lernen wir ihn auch kennen, das, was wir über ihn wissen, anhand seines Wortes, Zeit mit Jesus verbringen. Das ist etwas, was wir intensivieren dürfen, wenn wir lernen wollen, Menschen mit ihm bekannt zu machen. Je mehr Jesus in uns wirkt, desto mehr werden andere ihn in uns sehen. Interessant ist zu guter Letzt, dass ja nicht nur Simon seine Prioritäten hier aufgibt und so ein bisschen von dem Fischen auf dem See Genezareth zum Fischen mit Jesus übergeht. Sondern es betrifft auch seine Kollegen, seine Fischerkollegen. Menschen fischen, Zeit mit Jesus verbringen, das ist Teamwork. Wir können das nicht alleine. Für all diejenigen, die vielleicht schon sehr fleißig aktiv sind, immer wieder auch Menschen, das jetzt nicht überzustülpen, aber doch zu sagen, hey, ich kenne Jesus, hättest du daran Interesse? Diejenigen, die da schon ganz fleißig aktiv sind, vielleicht ist es ja mal etwas, wo man jemanden aus der Gemeinde mitnimmt, damit man miteinander lernen kann und das umsetzen kann. Und all diejenigen von uns, die denken, sie haben halt keine Gelegenheit, das so in ihren Alltag umzusetzen, das passiert halt einfach nicht. Von wem können wir denn lernen? Simon ging nicht alleine mit Jesus los. Er hatte da seine Kollegen mit im Gepäck. Wir können gemeinsam Jesus begegnen, lernen, miteinander Dinge umsetzen. Jesus sagte zu Simon, du musst dich nicht fürchten, von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Lasst uns keine Angst haben. Lasst uns erkennen, wer wir sind und wer Jesus ist. Lasst uns hören, was Jesus auf dem Herzen hat, so wie er Petrus am Anfang hier eine Bitte stellt. Lasst uns hören, verstehen, wo und wie er uns gebrauchen möchte. Und dann lasst uns einen Fokus darauf legen und miteinander lernen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Da muss es anfangen. Das ist Nachfolge und genau das ist der Anfang vom Menschenfischen, zu dem uns Jesus ruft. Amen.